mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 56 von Mörderische Heimat, deinem Podcast mit echten Fällen aus deiner Region. Wir befinden uns in dieser Staffel in dem wunderschönen Bundesland Rheinland-Pfalz. Und wir freuen uns sehr, euch einen weiteren Fall aus diesem Bundesland heute vorstellen zu dürfen.
Und heute an den Mikrofonen sind Shaggy Schwarz und ich, Lisa Kardinale. Wir haben einen Fall mitgebracht, der sich so ein bisschen nach Räuberpistole anhört und das im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht ein bisschen mehr nach Chicago und New York als nach Rheinland-Pfalz, aber tatsächlich gab es auch hier in der Pfalz eine Bande, die ähnlich kriminell durch die Lande zogen, wie der große Al Capone.
Und daher nannte man den Anführer dieser Gang auch den Al Capone aus der Pfalz. Aber bevor wir jetzt schon zu viel verraten, hören wir uns doch erst einmal Philipp an, der uns einen kleinen Abriss zu der heutigen Folge geben wird.
Zwischen 1957 und 1961 streift eine gefährliche Bande durch den Pfälzer Wald und die gesamte Region. Inspiriert durch amerikanische Gangsterfilme begehen sie Einbrüche, Raubüberfälle und Brandstiftungen, und selbst vom Mord machen sie nicht Halt. Als die Verbrecherbande 1961 festgenommen wird, ist dies aber noch lange nicht das Ende der Gangsterkarriere ihres Anführers.
Wir befinden uns in der Nachkriegszeit Anfang der 50er Jahre. Die französische Armee ist für diesen Teil Deutschlands verantwortlich und versucht, das öffentliche Leben neu zu ordnen. Denn natürlich haben sich auch hier viele ehemalige Nazis unter die Bevölkerung gemischt. Und dabei haben die deutschen Soldaten ihre Uniformen und Waffen meist irgendwo im Wald vergraben, damit sie damit nicht in Verbindung gebracht werden.
Das wiederum bringt natürlich einige Probleme mit sich, denn die ganzen Kinder der Region spielen tagsüber auf den Straßen und in den Wäldern. Und nicht selten stoßen sie dabei auch auf diese Waffen.
Und genau das passiert auch den Kindern aus Lamprecht in der Pfalz. Hier befinden wir uns und hier beginnt unsere Geschichte.
Dann sag doch mal ein Wort zu Lamprecht.
Gerne. Lamprecht ist eine kleine Stadt im Landkreis Bad Dürkheim. Sie ist als ehemalige Tuchmacherstadt bekannt und hat heute so um die 4000 Einwohner. Vor allen Dingen aber ist sie ringsum vom Pfälzer Wald umgeben. Die bewaldeten Hänge sind heute vor allen Dingen bei Wanderern beliebt. Damals aber vor allen Dingen ein idealer Abenteuerspielplatz für die Kinder Lamprechts.
Und eines dieser Kinder heißt Bernhard. Bernhard Kimmel. Ja. Und Bernhard ist erst seit kurzer Zeit hier in Lamprecht zu Hause, denn er wurde eigentlich woanders geboren.
Das stimmt. Bernhard Kimmel ist der Sohn einer Schweizerin und eines Deutschen und wurde am 21. Mai 1936 in Liestal in der Nähe von Basel geboren. Als Bernhard 6 Jahre alt ist, trennen sich die Eltern aber und er kehrt mit seinem Vater nach Deutschland zurück. Und zwar dorthin, wo sein Vater aufgewachsen ist, nämlich nach Lamprecht in die Pfalz. Dort ziehen sie zum Großvater, der dort in einem selbstgebauten Eigenheim wohnt.
Das heißt, 1942 kommt er in die Pfalz, also noch mitten im Krieg.
Ja.
Großvater, Vater und Enkel wohnen gemeinsam in einem Haus, eine Männer-WG sozusagen.
Das bleibt aber nicht lange so, denn Bernhards Vater lernt eine neue Frau kennen. Sie selbst hat bereits 5 eigene Kinder und alle ziehen mit in das Haus des Großvaters. Man kann sich vorstellen, dass es nicht einfach ist und die Familie eher als arm gilt. Dazu wird Bernhard streng gläubig erzogen.
Und jetzt beginnen die ersten Schritte in die kriminelle Karriere von Bernhard. Die Familie lebt nämlich in so ärmlichen Verhältnissen, dass die Stiefgeschwister sogar in Lebensmittelgeschäfte einbrechen, um Lebensmittel zu stehlen.
Der kleine Bernhard ist da auch schon als 6-Jähriger direkt dabei. Er steht meistens Schmiere.
Wie ist denn sein Verhältnis zu den Stiefgeschwistern?
Eigentlich ganz okay. Sie verpfeifen ihn auch nicht, als sie mal wieder beim Klauen erwischt werden. Das beste Verhältnis hat Bernhard aber zu seinem mittlerweile kranken Großvater. Der erzählt ihm nämlich abends immer Abenteuergeschichten vorm zu Bett gehen. Zum Beispiel auch die Geschichte des Schinderhannes.
Für alle, die diese Figur nicht kennen, das ist so eine Art Robin Hood, der im 18. Jahrhundert sein Unwesen in dieser Region trieb. Den gab es nämlich wirklich so, ne? Wir hatten im Podcast mal einen ähnlichen Fall, der mit so einem Räuber aus der Rhön zu tun hatte.
Ne? Der Rhönräuber, genau. Das war unsere Folge 39. Hört gerne mal rein. Auch eine spannende Geschichte. Na, jedenfalls ist Bernhard natürlich fasziniert von dieser Geschichte des Schinderhannes. So ein Räuber, der durch die Wälder zieht und streift und in Freiheit lebt und sich von niemandem etwas sagen lässt. Das will er auch. Räuber sein.
Und das wird ihm leider auch gelingen.
Ja.
Wir machen einen kleinen Sprung. Der Zweite Weltkrieg ist gerade zu Ende und die Besatzungsmächte rücken gerade ein. Bernhard ist jetzt 9 Jahre alt, als plötzlich ein Soldat vor ihm im Wald steht. Ein deutscher Wehrmachtssoldat. Bernhard kennt ihn, denn der Mann arbeitet die ganze Zeit im nahegelegenen Zwangsarbeitslager als Aufseher. Und einige Wochen zuvor hat Bernhard diesem Soldaten heimlich dabei zugeschaut, wie er eine russische Zwangsarbeiterin ausgepeitscht hat. Die Peitsche hat er heute sogar auch dabei. Aber jetzt zieht der Soldat alles hastig aus. Seine Uniform, die Waffen, darunter eine Walter PP. Alles packt der Soldat in einen Karton, zieht sich Zivilkleidung an, versteckt die anderen Sachen und begibt sich zu Fuß wieder zurück ins Dorf. So, als sei er ein ganz normaler Zivilist, der nie etwas Böses getan hat.
Viele Soldaten haben sich eben bei Kriegsende, wie vorhin kurz erwähnt, schnell wieder als Zivilisten getarnt, um nicht in Gefangenschaft zu geraten.
Und Bernhard nimmt die Walter PP Kaliber 7,65 an sich und ist von diesem Augenblick an fasziniert von Waffen. Das wird ihn sein ganzes Leben lang begleiten, also diese Faszination. Und es ist ja auch wahnsinnig einfach, dieser Faszination nachzugeben, denn der Wald um Lambrecht ist voll mit versteckten Waffen der Wehrmachtssoldaten.
Ja, völlig verrückt, wenn man das mal in heutigen Zeiten vergleichen würde, ja, wo jeder schon Angst hat, wenn sein Kind mal für 5 Minuten allein auf dem Spielplatz unterwegs ist. Damals spielten die Kinder von morgens bis abends im Wald, der voller Pistolen, Gewehre, Handgranaten und Munition war.
Crazy, crazy. Jedenfalls bringt sich Bernhard nun selbst das Schießen bei. Er zielt auf Bäume und er erkennt, dass er ein großes Talent fürs Schießen hat.
Das ist übrigens krass. Ich habe irgendwo gelesen, dass man heute noch, 80 Jahre später, immer noch Bäume sehen kann, auf die er damals geschossen hat. Die stecken immer noch voller Kugeln von Bernhard Kimmel.
Da müssen wir eigentlich auch mal einen Betriebsausflug hinmachen, oder?
Gute Idee. Wir packen 10 Uhr noch ein und dann geht's auf nach Lambrecht in die Pfalz.
Auf geht's, ja. Genau. Aber zurück zum Fall. Denn Bernhard ist auch nicht allein im Wald unterwegs. Es bildet sich eine Art Clique um ihn, nämlich seine Kumpels Rudi Hartmann, Lutz Cetto und Benno Kratz. Die Jungs schießen auf Bäume und Ortsschilder. Als sie dann etwas älter werden, schießen die Jugendlichen auch auf Tiere und Wildern im Wald.
Jetzt ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, um mal einen Blick auf die gesellschaftliche Lage im Allgemeinen zu blicken. Wir sind jetzt in den 50er Jahren. Es ist Wirtschaftswunderzeit. Überall geht es bergauf. Aber hier in der Pfalz kommt das Wirtschaftswunder noch nicht so richtig in Fahrt. Also beschließen die Jugendlichen, sich ihren Teil des Wirtschaftswunders selbst zu nehmen. Sie gehen ins einzig größere Kaufhaus der Region, ins Kaufhaus Trifels, ziehen sich die Klamotten an, die sie ihnen gefallen und gehen damit einfach zur Tür heraus, ohne dass es jemand merkt.
Das funktioniert alles viel zu einfach. Ja. Also machen sie das nun regelmäßig. Sie klauen und stehlen, wo es nur geht.
Ja, richtig.
Und es kommt noch eine weitere Person hinzu, eine ganz entscheidende, Mathilde Dohn. Sie wird die Freundin an Bernhard Kimmels Seite, sozusagen seine Gangsterbraut. Davon zeugt auch ihr Spitzname Revolver-Tilly. Und Revolver-Tilly kommt noch eine wichtige Rolle zu. Die Gangsterbande ist nun komplett.
Ja, jedem in der Gang kommt nun eine bestimmte Rolle zu.
Bernhard Kimmel ist der Kopf der Bande und ein Meisterschütze. Rudi Hartmann gilt durch seine körperliche Statur als der Kraftmensch und ist für das Grobe zuständig. Lutz Cetto gilt als Auskundschaftler und Spion der Gruppe. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, warum er so prädestiniert für diesen Job war. Und dann haben wir noch Benno Kratz, er ist der Fahrer.
Und natürlich Revolver Tilly. Sie ist immer mit dabei und gibt auch teilweise vor, was als nächstes zu stehlen und zu rauben gibt.
Da gibt es doch diesen obskuren Auftrag mit dem mit diesen Heizdecken, was ich meine?
Klar, ja. Also okay. Das ist dann irgendwann Anfang 1959. Da gibt Revolver Tilly den Auftrag raus, dass jetzt 4 Rheumadecken zu klauen seien, weil sie das später für ihre Aussteuer bräuchten.
Ja. Okay, Revolver Tilly und die Rheumadecken. Klingt wie der Titel irgendwie so einer RTL 2-Serie, ja, RTL, ne, von
ganz,
damals.
Ganz genau. Ja, dieser Fall hat auch seine sehr skurrilen und komischen Seiten. Aber das ist erst der Startschuss zur kriminellen Karriere der Bande. Wir machen wieder einen kleinen Sprung. Bernhard arbeitet nun seit mittlerweile 6 Jahren in der örtlichen Tuchweberei in Lambrecht. 12 Stunden täglich, 6 Tage die Woche. Das ist ein richtig harter Knochenjob und alles andere als gut bezahlt. Aber er hat ja noch ein zweites Leben mit seinen Freunden. Das sind übrigens auch alles eher arme Jungs, deren Väter alle im Krieg gefallen sind.
Diebstähle und die ganzen kleineren Dinge reizen die Bande mittlerweile nicht mehr. Sie wollen größere Dinge drehen. So wie ihre Vorbilder in den amerikanischen Gangsterfilmen. Und so kommt es zum ersten aktenkundigen Verbrechen. Das ist dann am 24.10.1957. Da brechen sie in eine AOK-Dienststelle ein, um den dortigen Tresor zu entwenden. Bernhard hat extra von seiner Arbeit aus, hier aus der Tuchfabrik, eine Sackkarre mitgenommen, mit der sie den Tresor dann irgendwie abtransportieren wollen, um ihn an einem ruhigen Ort aufbrechen zu können.
Das ist eine irre Geschichte, wenn wir gerade schon bei skurrilen Momenten waren. Aber erzähl weiter, bitte.
Ja. Nun ja, also zunächst klappt das auch. Sie steigen in das Gebäude ein und schaffen es auch, den Tresor mit Bargeld und Schecks im Wert von umgerechnet 70.000 Euro auf die Sackkarre zu hieven. Aber dann gibt es zwei Probleme, die sie nicht bedacht hatten. Erstens, sie müssen mit dem ganzen Teil an der Hauptstraße entlang und das ist keine gute Idee, denn dort würden sie von Autofahrern gesehen werden. Und zweitens, der Tresor ist deutlich schwerer als vermutet. Also entscheiden sie sich dazu, den Tresor auf einem Nachbargrundstück neben dem Gebäude abzuladen, dort im Garten zu vergraben und später wiederzukommen, wenn im wahrsten Sinne des Wortes Gras über die Sache gewachsen ist.
Was prinzipiell eine gute Idee ist, denn sie wollen dann ein paar Tage oder Wochen später wieder mit einem LKW oder Ähnlichem zurückkommen, wenn sich die Lage beruhigt hat und den Tresor dann wieder ausgraben. Wenn nicht...
Wenn nicht dieser Garten, in dem der Tresor entsorgt wurde, ausgerechnet der Vorgarten der Polizeiwache gewesen wäre.
Welch unglückliche Zufälle es doch gibt.
Ja, also sehen Sie davon ab und lassen den Tresor im Garten liegen.
Aber die Polizei ist natürlich nun aufmerksam geworden, hat gemerkt, dass man dort in ihrem Garten einen Tresor vergraben hat und wartet nun, dass die Täter zurückkommen und sich den Tresor abholen.
Aber das machen sie nicht. Die lassen ihn dort liegen. Es ist ihnen doch zu heiß. Aber sie haben einen Fehler gemacht, der die Ermittler doch noch auf eine Spur bringt.
Die Kimmelbande hat einen Fehler begangen. Sie haben nämlich nicht nur den Tresor, sondern auch die Sackkarre im Garten liegen lassen. Und dummerweise steht auf der Sackkarre auch der Besitzer drauf. Nämlich die Tuchfabrik, in der Bernhard Kimmel arbeitet und von wo er die Sackkarre mitgenommen hat.
Und so kontrolliert die Polizei auch den Mitarbeiter Bernhard. Sie durchsuchen sogar sein Jugendzimmer im Haus des Großvaters. Aber die Polizei findet nichts. Und das ist erstaunlich, wenn man weiß, dass Bernhard zu Hause eine ganze Reihe von Waffen versteckt hält.
Man muss dazu sagen, dass er sowieso nie ohne Waffe aus dem Haus geht. Später sagt man ihm nach, er habe fast eine erotische Beziehung zu Waffen gehabt.
Jedenfalls findet die Polizei nichts. Im Gegenteil, die Polizei schließt ihn als Täter des Tresorraubs sogar kategorisch aus. Und das mit einer recht erstaunlichen Erklärung. Warte mal, ich habe hier sowas, einen O-Ton rausgesucht. Lass mich mal eben gucken. Genau, hier habe ich's. Als Kassenschrankdieb dürfte Kimmel nicht in Frage kommen, da seine Familie sehr fromm ist.
Na dann, so. Man hätte ihn hier also bereits aufhalten können, wenn man richtig nachgeschaut hätte.
Ja. Und jetzt fühlt sich die Kimmelbande erst recht unbesiegbar. Jetzt legen die fünf richtig los. Sie rauben Sparkassen, große und kleine Firmen und alles aus, was ihnen lukrativ erscheint. Mal sind es ein paar Kilometer weiter in dem Ort Weiher umgerechnet 9.000 Euro Beute. Dann in Niederflörsheim sogar 19.000 Euro. Wie gesagt, alles umgerechnet und auch inflationär bereinigt.
Und sie werden immer gewiefter. Bernhard sieht zum Beispiel im Kino den französischen Film Rififi. Das ist ein Film aus dem Jahre 1955, bei dem es um eine Bande geht, die ein Juweliergeschäft ausraubt, in dem die Verbrecher die Wand oder den Boden einer Bank aufbrechen und den Schutt mit einem umgedrehten Regenschirm auffangen. Und exakt so raubt die Kimmelbande dann auch die Stadtsparkasse in Worms aus und erbeutet so unbemerkt 8.765 Mark. Nicht umgerechnet, sorry.
Ja, ist okay. Aber sie sind auch immerhin so clever, dass sie das ganze Geld nicht ausgeben. Sie verstecken die Beute und warten erstmal ab, um nicht aufzufallen. Ein Schachzug, an dem ja viele andere Verbrecher sonst gerne mal scheitern. Ne?
Das stimmt. Nein, sie gehen schon sehr strukturiert vor. Sie verbessern sich auch. Sie haben Großes vor. Dazu benötigen sie aber bessere Waffen. Also überfallen sie 1959 in Neustadt an der Weinstraße ein Waffendepot der französischen Besatzer. Mit vorgehaltener Waffe zwingen sie dabei, die französischen Soldaten ihnen ihre Maschinengewehre zu übergeben.
Das ist ja schon ganz schön dreist, ne? Und es kommt noch etwas hinzu. Die Bevölkerung mag die Bande irgendwie. Denn bis dato haben sie keine Personen verletzt, sondern vielmehr den Reichen oftmals listig ihr Geld geklaut, die Polizei genaht oder wie jetzt die französischen Besatzer überlistet. Das gefällt den Leuten.
Und das gefällt auch Bernhard Kimmel, der sich als Gentleman-Gangster bezeichnet und dessen Vorbild Al Capone ist.
Und nun sind sie durch die neuen Waffen auch bestens ausgerüstet, um das größte Ding zu drehen, das sie bisher geplant haben. Es ist Ende März 1960. Lutz Cetto. Wir erinnern uns, er ist ja derjenige, der innerhalb der Kimmelbande die Tätigkeit als Agent und Spion ausübt. Und nun erklären wir auch, wieso er sich dazu eignet. Denn Lutz Cetto arbeitet als Vertreter und kommt somit überall rum und rein, ohne dass es auffällt.
Das heißt, ihm werden Türen von Privathäusern wie Firmen geöffnet und niemand schöpft Verdacht.
Und genauso kommt er auch an die Information, die den größten Coup der Bande möglich macht. Er war innerhalb seiner Tätigkeit als Vertreter im Kaufhaus Weikert in der Fußgängerzone in Neustadt und erkennt, dass dieses Kaufhaus ein ideales Ziel abgibt. Zwar sind die Vordereingänge alle alarmgesichert, aber es gibt eine ungesicherte Hintertür, über die man einsteigen kann.
Ja, und diesen Tipp gibt er natürlich auch seinem Chef Bernhard Kimmel weiter. Und er arbeitet einen Plan aus, wie man dort einsteigen und erheblich Beute machen kann.
Es ist der Abend des 31. März 1960, den sich die Bande ausgesucht hat. Über die ausbaldowerte Hintertür steigen sie ein und begeben sich in den Raum, in dem der Tresor des Kaufhauses steht.
Und den 31. März hat sich Bernhard Kimmel auch gut ausgesucht, denn es ist Monatsende und am nächsten Tag sollen die Gehälter der Angestellten ausgezahlt werden. Damals gab es noch klassische Lohntüten, in denen das Gehalt bar ausgezahlt wurde. Also der Tresor ist gut gefüllt.
Das stimmt. Was ich jedoch noch viel interessanter finde, ist die Tatsache, dass sie sich die nötigen Werkzeuge, die sie benötigen, um den Tresor aufzubrechen, ganz einfach aus der Handwerksabteilung des Kaufhauses besorgen. Tja. Also sie bedienen sich dort an den Bohrmaschinen, Brechstangen und alles, was die da so brauchen.
Allerdings haben sie sich mit der Widerstandsfähigkeit des Tresors etwas verschätzt. Sie müssen insgesamt 3 Stunden an dem Tresor ackern, bis er endlich offen ist. Aber die Geduld und der Einsatz haben sich gelohnt.
Absolut. Sie machen insgesamt 30.000 Mark Beute. Das sind auf heutigen Bedingungen umgerechnet und inflationär bereinigt ca. 93.000 Euro.
Okay.
Und obwohl sie ausgemacht haben, erst einmal nichts von dem Geld groß auf den Kopf zu hauen, geben sie doch einen Teil aus. Lutz Cetto haut seinen Anteil in Clubs und Bars auf den Kopf.
Und auch der Bandenboss selbst kann sich nicht ganz zügeln. Kimmel kauft sich nämlich einen gebrauchten Sportwagen und fährt damit zusammen mit Benno Kratz in den Urlaub nach Spanien.
Ja, zumindest können sie hier ungestört ihr Geld ausgeben.
Und sie haben ja insgesamt auch einiges angesammelt. Insgesamt 150.000 Mark. Also auch hier wieder umgerechnet rund 340.000 Euro.
Ja, Wahnsinn.
Hat die Kimmelbande in 3 Jahren auf ihre Raubzügen zusammengebracht.
Bislang ist immer alles relativ glatt gelaufen, wenn man mal von dem Tresor im Garten der Polizei absieht, ne? Aber trotz aller Suche der Polizei nach den Tätern ist ihnen bislang niemand auf die Schliche gekommen. Und sogar die Bevölkerung hat ihren Spaß an den Räuberpistolen der Bande.
Ja, zumindest wenn sie nicht selbst betroffen sind.
Ja, auch das stimmt. Und vor allen Dingen, solange niemand wirklich zu Schaden kommt. Bislang waren es reine Kapitalverbrechen ohne Personenschaden.
Aber das ändert sich.
Das ändert sich in der Silvesternacht des gleichen Jahres.
Also Silvester 1960 auf 61.
Ein paar Tage zuvor hat sich Bernhard Kimmel im Kino wieder mal einen Gangsterfilm angeschaut. Ein Al Capone-Film. Das ist sein großes Vorbild und so will er es auch machen und so sein.
Ja, und dann kommt es zu der Silvesternacht. Da feiert nun die Bande den Jahreswechsel dort, wo alles begann. Nämlich im Pfälzerwald bei Lambrecht.
Dort, wo sie einst die Waffen der Wehrmachtssoldaten fanden.
Dort schießen sie im Alkoholrausch auf leere Flaschen. Die Stimmung und der Alkohol steigt ihnen zu Kopf und sie zünden eine Schutzhütte im Wald an, die in Flammen aufgeht. Dann zieht die Bande weiter, sie ballern wild in die Luft und steuern eine weitere Hütte an, nämlich die sogenannte Hellerhütte.
Und diese Hellerhütte ist anders als die kleine Schutzhütte, die sie angesteckt haben, eine richtige Hütte, in der man Feiern ausrichten kann. Es gibt also auch einen Hüttenwirt.
Richtig, Karl Wertz heißt der. Und er hat auch an diesem Silvesterabend eine Gesellschaft in der Hütte, die dort ins neue Jahr gefeiert hat und nun dabei ist, auf den Heimweg zu gehen.
Es ist gegen 3 Uhr nachts in dieser kalten, verschneiten Silvesternacht, als die Kimmelbande dort eintrifft und direkt anfängt, Stunk zu machen. Der Wirt versucht, die Eindringlinge zu vertreiben, aber die denken nicht mal daran.
Der Hüttenwirt Karl Wertz ist aber auch kein Angsthase. Er ist 49 Jahre alt und ist ein Kriegsveteran. Er glaubt, mit den Störenfrieden schon fertig zu werden. Aber Kimmel ist in seinem Gangster-Boss-Filmmodus. Er ruft Wertz zu, dass er fernbleiben soll. Genauer gesagt ruft er ihm zu, hier ist Al Capone. Meine Sicherheitsdistanz beträgt 7 Meter.
Sie provozieren also den Hüttenwirt und auch die letzten Gäste, die eigentlich gerade gehen wollten. Einer dieser Gäste heißt Willi Ritter. Und dem wird es dann zu bunt und er schleicht sich an Kimmel und reißt ihn von hinten zu Boden. Die beiden Männer wälzen sich im Schnee und es kommt zu einem Handgemenge. Hüttenwirt Karl Wertz versucht, die beiden zu trennen, als plötzlich Schüsse knallen. Und das sind keine verspäteten Silvesterkracher, es sind Pistolenschüsse.
Hüttenwirt Karl Wertz wird getroffen und sackt zusammen. Dabei ruft er noch, ihr Feigling, ihr schießt ja scharf. Dann verlässt ihn das Bewusstsein und er stirbt infolge der Schussverletzung. Die Bande haut ab und versucht unterzutauchen.
Aber jetzt haben sie natürlich eine Grenze überschritten und die Presse stürzt sich ebenfalls auf den Tod in der Silvesternacht. Kaltblütiger Mord auf der Hellerhütte, titelt die lokale Presse. Dazu vermutet man, dass die Verbrecher ortskundig sein müssen, weil die Waldhütten schwer zu finden sind. Dazu gibt es Beschreibungen von ihnen.
Auch die Polizei ist nicht untätig und setzt eine hohe Belohnung in Höhe von, jetzt wieder umgerechnet, 11.000 Euro aus.
Und das setzt nun die Bande in Alarmbereitschaft. Sie müssen untertauchen. Kimmel und seine Revolver-Tilly kommen zunächst bei einem Arbeitskollegen von Bernhard Kimmel unter. Doch dann verpfeift jemand aus dem Umfeld der Gangster die Bande und alle werden verhaftet und verhört.
Da hat die Belohnung doch schon sehr gereizt.
Und dennoch glaubt in Lambrecht erstmal niemand, dass ausgerechnet der doch immer so nette Bernhard für all die Taten verantwortlich ist.
Die Familie war ja auch immer so gläubig.
Ja, absolut. Und auch die Bevölkerung kann das alles nicht glauben und man sucht andere Schuldige. Und findet sie. Nämlich in den Gangsterfilmen, die in den deutschen Kinos laufen. Insbesondere die amerikanischen Filme würden die brave deutsche Jugend verrohen. Es bilden sich sogar Demogruppen, die vor den Kinos mit Schildern protestieren. Wir laden die dazugehörigen Fotos, wie übrigens viele weitere Fotos zum Fall, bei unseren Social-Media-Plattformen, hier bei Facebook und Instagram hoch.
Gerne. Aber irgendwann ist die Bande zermürbt von den Verhören. Kimmel gesteht schließlich. Bei den Verhören kommt auch raus, wer den Hüttenwirt Karl Wertz in der Silvesternacht erschossen hat. Es war nicht Bernhard Kimmel, es war Lutz Tschetter.
Und noch etwas anderes kommt raus, nämlich die ganzen Verbrechen der Bande. Alles wird fein säuberlich seziert und erläutert. Und natürlich möchte die Polizei auch die ganzen Waffen konfiszieren und Kimmel gesteht, dass sie ein Waffenversteck im Wald haben. Dort hätten sie die ganzen Gewehre, Pistolen und Handgranaten in Milchkannen verstaut, um sie so gegen das Wetter zu schützen. Und die Polizei verlangt von ihm, dass er sie zum Waffenversteck führt und Kimmel willigt ein.
Und wer nun glaubt, dass dies das Ende der Geschichte ist, den müssen wir enttäuschen. Denn nun nimmt die ganze Sache erst richtig Fahrt auf. Die Biografie unseres Banditen beginnt nun mit einem neuen Kapitel und das heißt die Flucht. Lisa.
Es ist der 9. Februar 1961. Es herrscht immer noch strengster Winter in der Pfalz. Es ist bitterkalt und der Schnee liegt über der Landschaft. Es ist der Tag, an dem der Ortstermin geplant ist und Kimmel die Polizisten zum Waffenversteck führen will. Mit dabei sind 4 Polizeibeamte, Bernhard Kimmel und Revolver Tilly. Denn das war seine Bedingung. Er zeigt den genauen Ort des Waffenlagers nur, wenn seine Tilly mitkommt. Und so stapfen die 6 nun im Schnee durch den Pfälzer Wald.
Es ist gegen 10 Uhr und Kimmel führt sie tatsächlich in die Nähe des Waffenlagers, das unweit eines Hügels namens Brechloch liegt. Bernhard Kimmel ist nun 25 Jahre alt und geht in Handschellen an einen der Beamten gefesselt voran. Hinter ihm die Polizisten und seine 19-jährige Freundin Tilly. Und dann beginnt das Possenspiel des Bernhard Kimmel.
Ja, er gibt vor, dass er nicht ansehen kann, wie seine Freundin so sehr friert und er bittet den Polizisten, seine Handschellen kurz zu lösen, damit er Tilly seinen Mantel um die Schultern legen kann. Außerdem sei es hier eh viel zu glatt und rutschig auf dem gefrorenen Schnee und dass er sich und somit auch den Polizisten, an den er gekettet ist, womöglich bei einem Sturz verletzen könnte. Und dann kann er ihnen nicht mehr das Versteck zeigen. Und tatsächlich, der Polizist willigt ein und befreit Kimmel von den Handschellen.
Was die Beamten nicht wissen, ist die Tatsache, dass man nur noch ein paar Meter vom Waffenlager entfernt ist und dies alles zum Plan von Bernhard Kimmel gehört. Denn dann deutet der Bandenboss mit der Hand in eine andere Richtung zum Ablenken und die Polizisten verlieren ihn für einen kurzen Moment aus den Augen.
Und diesen kurzen Moment der Unachtsamkeit nutzt Kimmel und springt einen 6 Meter hohen Abhang herunter. Dort unten befindet sich nämlich das Waffenlager. Er verletzt sich leicht, aber schafft es ins Gestrüpp und kurz darauf peitschen Schüsse durch die Luft. Kimmel hat sich aus seinem Waffenversteck eine Maschinenpistole besorgt und beginnt nun auf die Polizisten zu schießen.
Das ist echt wie in so einem Gangsterfilm, oder?
Ja, total. Als ich die Story das erste Mal gelesen habe, dachte ich auch mal so, okay, was noch alles?
Und es kommt noch einiges, es kommt noch einiges.
Ja, und ob. Also, sofort gehen die Polizisten in Deckung und niemand achtet in diesem Moment mehr auf Revolver-Tilly. Die läuft los in Richtung des Verstecks ihres Freundes und verschwindet ebenfalls im Unterholz. Dann wird es still und die Polizisten ahnen, was passiert ist. Kimmel und seine Revolver-Tilly sind abgehauen.
Die Kripo steht natürlich nun richtig dumm da. Wieder einmal sind sie vorgeführt worden. Und das wollen sie natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Man fordert Verstärkung und bekommt sie. Mehr als 1000 Beamte suchen bald darauf nach dem flüchtigen Gangsterpärchen. Sogar die Kinder aus der Region bekommen schulfrei, weil die Polizeieinheiten in der Schule untergebracht werden. Es beginnt nun die größte Fahndung, die es jemals in Rheinland-Pfalz gab.
Der Al Capone und seine Gangsterbraut sind auch gar nicht weit weg. Sie verbringen die erste Nacht ihrer Flucht nämlich in der Umkleidekabine des Lambrechter Freibads. Danach kommen sie erstmal bei Freunden unter. Zwischendurch verstecken sie sich immer mal wieder im Wald, wo auch ganz verblüffende Dinge vor sich gehen. Denn die Bevölkerung findet immer noch großen Gefallen an dieser abenteuerlichen Geschichte, sodass viele Leute aus Lambrecht und Umgebung in den Wäldern spazieren gehen und dort kleine Care-Pakete auf den Wegen liegen lassen, um so für die beiden Flüchtlinge Lebensmittel abzulegen und sie damit zu unterstützen. Verrückt, oder?
Total.
Hast du sowas schon mal gehört?
Nicht, dass ich wüsste. Wirklich verrückt. So eine Art Gangster-Catering.
Oh mein Gott, ja.
Es ist aber sowieso insgesamt eine verrückte Story. Kimmel klaut irgendwann ein Auto und gerät mitten in eine Polizeikolonne. Aber die merken nicht, dass genau der Mann mit in der Kolonne fährt, den sie eigentlich gerade suchen. So ist und bleibt eine skurrile Geschichte.
Ja, aber auch diese Flucht findet ihr Ende.
Ja.
Von den gut 1000 Polizisten werden sie nicht gefunden, aber Verwandten von Kimmel, bei denen sie Unterschlupf suchten, gelingt es, die beiden zu überreden, sich zu stellen. Wir haben sogar einen Namen der Verwandten. Sie heißt Ursula Steiner, ist Hausfrau und bei ihr und ihrem Mann sind die beiden untergetaucht. Ihr Mann und Bernhard Kimmel haben einen gemeinsamen Onkel. Dann gibt es noch die schöne Nebengeschichte, dass Ursula Steiner Bernhard sein Lieblingsessen kocht. Nämlich Grießpudding mit eingemachten Kirschen.
Das klingt dann nicht mehr ganz so nach dem amerikanischen Gangsterboss, als vielmehr Pfälzer Junge, oder?
Ja, aber es funktioniert. Ja. Der Grießpudding wirkt. Kimmel stellt sich.
Und es kommt zum Prozess. Das habe ich hier. Moment. Prozessbeginn ist der 9. Oktober 1962 und der Fall wird vor dem Landgericht Frankenthal verhandelt. Auch hier verkauft sich Bernhard Kimmel vor Gericht als Gentleman-Gangster.
Und auch die anderen Bandenmitglieder müssen sich vor Gericht für ihre Taten verantworten. Wir hatten es vorhin schon erwähnt, Lutz Cetto hatte die Schüsse auf den Hüttenwirt abgegeben und er gesteht auch diesen Mord.
Dann kommen wir doch mal zu den Urteilen.
Gerne. Lutz Cetto erhält für die tödlichen Schüsse auf den Hüttenwirt Karl Wertz lebenslänglich. Er tritt die Strafe auch an, begeht allerdings nach 11 Monaten in Haft in der JVA Dietz Suizid.
Weißt du, wer sich umgebracht hat? Also dazu hatte ich nämlich nichts gefunden.
Er hatte eine Überdosis Tabletten geschluckt.
Okay. Wie sieht es bei den anderen aus? Was bekommt denn der Bandenboss für eine Strafe?
Bernhard Kimmel erhält eine Freiheitsstrafe von 14 Jahren. Die anderen bekommen zwischen 2,5 und 9 Jahren Haft. Bezeichnend ist auch der Satz, den Kimmel beim Verlassen des Gerichtssaals der Presse noch zuruft: Schreibt aber nicht nur Schlechtes über mich.
Was passiert mit Revolver Tilly?
Die macht erstmal Schluss mit Bernhard, weil sie noch während des Prozesses erfährt, dass er sie mit etlichen anderen Frauen betrogen hat.
Gar nicht gentlemanlike.
Kimmel verzweifelt im Knast daran, dass Tilly Schluss gemacht hat. Ich nehme mal vorweg, dass sie nach ihrer Haft einen anderen Mann heiratet und zwar, und jetzt halte ich fest, einen der Polizisten, der sie festgenommen hatte.
Nicht dein Ernst? Das wusste ich in der Tat noch nicht. Das gibt's doch gar nicht.
Doch, ja.
Ich wusste nur, dass Kimmel total traurig darüber war, dass Tilly mit ihm Schluss gemacht hat und in der Haft sehr darunter leidet.
Das tut er auch. Ja. Eigentlich sogar bis an sein Lebensende, denn Tilly ist die Liebe seines Lebens. Mhm. Aber da kommen wir nochmal zu. Bernhard Kimmel verhält sich in der Haft dann wirklich mustergültig und hält sich dort auch an alle Regeln.
Tja, manche brauchen auch einfach nur genaue Vorgaben und Regeln. Mhm. Etwas, das ihm wahrscheinlich im Leben zuvor gefehlt hat.
Nun hat er das, und zwar knapp 9 Jahre lang. Dann wird er nämlich im Mai 1970 aufgrund guter Führung vorzeitig aus der Haft entlassen. Er ist jetzt 34 Jahre alt.
Und die anderen Bandenmitglieder?
Außer Chetto, der sich ja in der Haft umgebracht hat, werden auch die anderen nach und nach aus der Haft entlassen und befinden sich danach wieder auf freiem Fuße.
Werbung.
Apropos auf freiem Fuß. Auf freiem Fuß könnt ihr auch unsere True Crime Tour durch die Fuldaer Innenstadt durchführen.
Sehr schöner Übergang, Shaggy.
Ja, oder? Mit der Dojo-App kannst du dich auf den Weg zu Original-Tatorten unseres Podcasts begeben. 7 spannende Tatorte und eine Bonusstation warten auf dich. Entdecke mit dieser interaktiven App diese Tatorte und erfahre durch Videos, Audios und Fotos noch mehr Hintergründe zu den einzelnen Fällen.
Wie viel Zeit sollte man einplanen für die interaktive Crime-Tour?
Ich würde mal sagen, ja, so 2 Stunden sollte die einplanen. Aber das ist ja das Schöne. Dadurch, dass es interaktiv ist, kannst du ganz alleine deinen Rhythmus bestimmen.
Das heißt, ich kann mich zwischendurch auch einfach mal in einen Café setzen und eine Pause machen und dann weitergehen, wann immer ich will?
Ganz genau.
Weitere Infos zur mörderischen Heimat True Crime Tour und zu vielen weiteren Touren findest du unter www.getdojo.app.
Ich buchstabiere das nochmal. GETDOYO.app.
Das ist übrigens auch ein super Geschenk, wenn ihr in einer Gruppe was unternehmen wollt. Ladet die App einfach auf euer Smartphone und legt los.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Erleben dieser wunderbaren, mörderisch guten Führung.
Werbung Ende.
Was ich noch gefunden habe, ist ein Film, der die Geschichte von der Kimmelbande behandelt. Und zwar kommt zu der Zeit der ARD-Film Al Capone im Deutschen Walde raus. Allerdings gefällt Bernhard Kimmel der Film nicht wirklich gut. Vieles ist in seinen Augen falsch dargestellt und er bietet der Presse an, einiges klarzustellen und seine wahre Lebensgeschichte zu erzählen. Und die nehmen das natürlich gerne an. In einigen Gazetten gibt er dann Interviews, in denen er sich immer noch gerne als Gangster mit Herz darstellt.
Die Rolle, die ihm immer so gut gefallen hat.
Ja. Und auf die Frage, ob er denn jetzt einen ehrlichen Beruf nachgehen möchte, antwortet er mit: Ja, ab jetzt will er sauber bleiben.
Auch hier verraten wir schon mal, das wird ihm nicht gelingen. Aber erstmal zurück nach Lambrecht. Dorthin kehrt er nämlich erstmal nach seiner Haftentlassung zurück. Aber das mit dem ehrlichen Job lässt er gleich bleiben, obwohl ihm Verwandte aus Lambrecht einen Job in der Filzfabrik anbieten. Aber das ist nichts für ihn. Stattdessen geht er nach München und handelt mit alten Nazi-Pistolen und wird auf Partys als kleine Attraktion eingeladen. Schließlich war das damals ein Riesenthema in der Presse und er ein Star, der Gentleman-Gangster.
Ja, das ist auch viel eher das, was er will. Und er versucht sogar in der Filmbranche Fuß zu fassen. Aber das gelingt ihm nur mäßig. Er spielt ein paar kleinere Rollen, aber das war's. Zu der Zeit lebt er mit einer neuen Partnerin in einer kleinen Wohnung bei Mannheim.
Der Ruhm verblasst irgendwann.
Immer weniger Zeitungen wollen Interviews führen und niemand lädt ihn mehr zu Partys in der Münchner Schickeria ein. Und noch etwas macht sich bemerkbar: Das Geld wird allmählich knapp.
Und man ahnt es schon, Bernhard Kimmel plant was Neues. Er geht in Kneipen und Bars, in denen Milieugrößen verkehren, um sich umzuhören. Und im März 1975 startet er schließlich mit einem ehemaligen Knastkumpel ein Ding. Die beiden haben es auf die Sparkasse in Trebur bei Frankfurt abgesehen.
Ja, Moment, das ist nur halb richtig. Dort haben zwar Einbrecher versucht, den Nachttresor der Bank zu knacken, aber haben das nicht geschafft. Und in der Nähe der Bank gerät dann Kimmel in eine Polizeikontrolle. Also ganz sicher, dass er und sein Kollege das waren, ist es ja nicht.
Naja, dazu muss man vielleicht noch etwas weiter ausholen, denn Kimmel wurde zu der Zeit durchaus noch von der Polizei beschattet. Ob die Kontrolle jetzt reiner Zufall war, weiß man nicht. Jedenfalls geraten er und sein Kumpel da rein und bei der Wagendurchsuchung findet man auch eine Bohrmaschine und anderes Einbruchswerkzeug. Und nur 50 Meter vom Auto entfernt findet man sogar eine Pistole und eine selbstgebastelte Rohrbombe. Man vermutet, dass ein Kollege die noch schnell aus dem Seitenfenster geworfen hat. Denn das Fenster der Beifahrertür war noch heruntergedreht, als man das Auto anhielt.
Aber richtig beweisen kann man es nicht und Kimmel bestreitet die Tat. Wobei das natürlich schon sehr seltsam ist, dass er dort in Trebur nachts ausgerechnet an der Kreuzung steht, wo gerade versucht wurde, den Nachttresor der Sparkasse zu knacken.
Zumal ein Zeuge seinen Wagen auch direkt am Tatort gesehen hat. Aber du hast recht, es gibt wenig bis keine Beweise. Heute würde man am Bohrer die Spuren sichern und mit dem Nachttresor abgleichen, aber damals war das noch gar nicht möglich. Und so wird zwar ein Prozess geführt, aber unser Al Capone aus der Pfalz wird tatsächlich freigesprochen.
Wo oder beziehungsweise wann sind wir denn jetzt?
Da sind wir im Jahr 1976.
Nun könnte man denken, dass er nochmal mit einem blauen Auge davongekommen ist. Das sollte ihm eine Lehre sein, aber... So tickt unser Bernhard Kimmel nun mal nicht. Es ist Samstag, der 12. Dezember 1981, also knapp 5 Jahre nach der Geschichte in Trebur. Da gerät erneut eine Sparkassenfiliale ins Visier eines Einbruchs. Und zwar in Bensheim bei Ludwigsburg. Gegen 23 Uhr macht sich dort jemand am Gebäude zu schaffen. Es ist Bernhard Kimmel.
Er ist nun 45 Jahre alt und selbst wenn er in den vergangenen 5 Jahren versucht hat, einem geregelten Leben nachzukommen, ist es ihm anscheinend nicht geglückt. Und er ist nun mehr denn je zu allem bereit. Denn er hat neben seiner Pistole auch eine Handgranate dabei.
Zur gleichen Zeit ist zufälligerweise ein Polizist in Zivil unterwegs, um eine Runde mit seinem Hund Gassi zu gehen. Der Polizist bemerkt nun, dass sich dort jemand Zutritt zur Sparkasse verschaffen will. Also alarmiert er die Kollegen. Kurz darauf treffen vor Ort 3 Streifenwagen mit insgesamt 5 Polizisten in der Wormser Straße ein, wo sich die Sparkasse befindet. Einer der Wagen fährt zum Hinterausgang, um so eine Flucht des Täters zu verhindern. Die anderen Polizisten steigen aus und nähern sich von vorn.
Und was nun passiert, hat wirklich nichts mehr mit Gentleman-Gangster oder sonst etwas zu tun. Denn Bernhard Kimmel bemerkt, dass er aufgeflogen ist und entscheidet sich instinktiv dazu, seine Handgranate einzusetzen. Es folgt ein riesiger Knall, eine Detonation und mehr als 270 Eisensplitter fliegen durch die Luft und bohren sich unter anderem in den Körper eines 26-jährigen Polizisten.
Zur gleichen Zeit beginnt der Polizist am Hinterausgang das Feuer auf Kimmel zu eröffnen, wird gleichzeitig auch selbst von ihm unter Beschuss genommen. Der Polizist schießt sein gesamtes Magazin leer und trifft Kimmel ins Bein. Und auch Kimmel, wir erinnern uns, ein Meisterschütze trifft. Eine seiner Kugeln trifft den 31-jährigen Polizisten Hubert Ruprecht in den Schädel.
Kimmel gelingt trotz seiner Schussverletzung am Bein erneut die Flucht, zumindest vorerst. Wohingegen die beiden verletzten Polizisten sofort mit dem Helikopter ins Heidelberger Uniklinikum geflogen werden. Beide leben. Hubert Ruprecht, ein zweifacher Familienvater, hat jedoch ein Loch in der linken Schläfe und stirbt eine Woche später an den Folgen der Schussverletzung. Der zweite verletzte Polizist erwacht 2 Tage später aus seinem Koma, ist fortan aber querschnittsgelähmt. Die Granate hat ein 5 mm großes Eisenstück in seinen Brustwirbel geschleudert und hat dort einige Nerven unwiederbringlich durchtrennt.
Wir haben es gerade schon gesagt, Kimmel entkommt zunächst. Allerdings stecken 3 Kugeln in seinem Bein. Er hat es aber am Tatabend geschafft, sich durch Gärten und Hinterhöfe zu stehlen, bis in eine Kneipe. Dort hat er sich ein Taxi gerufen und ist nach Hause gefahren. Aber all das hat nichts genutzt. Die Polizeifahndung läuft und man kommt ihm schnell auf die Schliche. Schon am nächsten Morgen steht die Polizei vor seiner Tür und nimmt Kimmel in seiner Wohnung fest. Pikantes Detail, aus seinen Schusswunden im Bein ist so viel Blut ausgetreten und in seine Schuhe gelaufen, dass es laut Polizeibericht bei jedem Schritt quietscht.
Boah, Wahnsinn. Ja. Unser Al Capone aus der Pfalz hat endgültig jegliches Maß verloren. Auch wenn er vor Gericht im Anschluss angibt, dass er über den Kopf des Polizisten schießen wollte und auch die Granate sei ihm versehentlich aus der Hand gefallen. Ja klar, oder? Der Meisterschütze schießt 10 Meter zu tief und die Handgranate fällt ihm 20 Meter weit aus der Hand.
Das glaubt ihm doch auch niemand, oder?
Nee. Ja. Und das Gericht urteilt 1 Jahr später wie folgt, lebenslänglich wegen Mordes und versuchten Mordes.
Da darf es auch kein anderes Urteil geben.
Denke ich auch. Ja. 22 Jahre sitzt Bernhard Kimmel dann im Gefängnis und beginnt dort, kaum dass er wieder die Strukturen des Knasts um sich hat, sich als Maler und Bildhauer. Hier läuft wieder alles harmonisch ab.
Er hat wieder Struktur um sich.
Mhm. 2003 kommt er schließlich im Alter von 67 Jahren wieder raus. Aus dem einst attraktiven jungen Mann aus Lambrecht ist ein schmaler, älterer Herr mit dünnem Haar geworden. Und doch tut er das, was er immer tat. Er gibt wieder Interviews und spielt den Gentleman-Gangster.
Die Rolle seines Lebens.
Mhm. Er gibt bei den Interviews an, dass das alles unglücklich war und er nie jemanden schaden wollte.
Ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen, Lisa.
Ja, das denke ich auch. Aber ich wollte unbedingt noch auf die Liebe seines Lebens zurückkommen.
Ah ja, das hattest du vorhin angedeutet. Ja, gerne.
Ja, ich habe nämlich noch herausgefunden, dass Bernhard Kimmel zuletzt in einem Einzimmer-Apartment in einem alten Stift in Landau in der Pfalz lebte. Und in diesem Einzimmer-Apartment hing nur ein Foto an der Wand. Rate mal von wem?
Al Capone?
Nein, nicht ganz. Aber so ähnlich. Von Revolver Tilly, seiner großen Liebe.
Ja, die Trennung hat er wohl nie verwunden.
Scheint so. Jedenfalls stirbt Bernhard Kimmel am 6.12.2019 mit 83 Jahren schließlich an Altersschwäche.
Und damit schließen wir das Kapitel des Gentleman-Gangsters Bernhard Kimmel.
Puh, das war wirklich eine Story, wie man sie sich nicht ausdenken kann. Ne? Alles drin. Von der Liebe eines Gangsterpärchens über eine Bande, die die Polizei naht und dabei ja irgendwie auch ganz witzige Dinge erlebt, bis hin zu dem unschönen Ende.
Ja, mit dem Hüttenwirt und dem Polizisten, zwei tote Menschen, dazu noch ein Mann, der ein Leben lang querschnittsgelähmt bleiben wird. Das ist letztlich der dunkle Schatten dieser Gangsterbiografie. Auch wenn damals der Hüttenwirt nicht direkt auf sein Konto ging. Letztlich hat diese Nacht alles andere erst nach sich gezogen.
Irgendwie. Ja, das stimmt. Shaggy, damit sind wir am Ende unserer zweiten Rheinland-Pfalz-Folge.
Ja.
Vielen Dank.
Ich danke dir. Und wir danken auch euch für das fleißige Hören unseres Podcasts und die vielen Zuschriften, die wir von euch bekommen. Wir freuen uns sehr darüber, dass ihr euch so aktiv an unserem Podcast beteiligt. Dafür vielen Dank und macht bitte weiter. Das war's für heute, Lisa. Die nächste Folge gibt's wie immer in 14 Tagen. Bis dahin sagen wir Tschüss, euer Shaggy Schwarz.
Und Lisa Kardinale. Passt auf euch auf. Bye, bye.